guten Morgen miteinander. So schön, dass ihr da sind. Unser Thema heute ist Feuer und Asche. Ist es euch auch passiert? Ihr seid wie der Helium-Ballon mal in einem christlichen Konzert gewesen, oder Seminar oder Explo oder Konferenz oder vielleicht auch Sachen, die in der Kirche passiert und bist voll begeistert, überzeugt über deinen Glauben, bist voll leidenschaftlich und motiviert und gehst heim und denkst, das ist so cool, machen wir so weiter. Und zwei Tage später, ganz der Luft kommt langsam rauf, runter. Ist es bei euch mal passiert? Bist du voll begeistert nach einem Gottesdienst, nach einem guten Predigt oder Lobpreis oder Gebet oder weiss ich nicht was, Gespräch, Gemeinschaft, gehst heim und denkst, das hat mir so gut da. Hey, ich bin so voll dran in meinem Glauben und ich will Gas gehen, ich will vorwärts gehen. Aber nach einer Zeit ist alles weg. Also kommt einfach wie das Feuer weniger. Ist das bei euch passiert? Ihr schaut mich so an, als nein, wir sind alle auf Feuer und Flamme und wir brennen von Gott. Jede Zeit, Alltag. Ist bei mir schon passiert. Was heisst Gott leidenschaftlich Liebe. Zu Gott eine Beziehung haben mit ganzem Herz. Ein Mann ist zu Jesus gegangen und hat eine Frage gestellt. Und zwar, Jesus, was ist das größte Gebot? Was soll ich behalten? Ich mache alles richtig. Was soll ich noch machen? Und Jesus antwortet ihn und sagt in Matthäus 12, liebe den Herrn, dein Gott, mit ganzem Herzen, und mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Was heißt das? Das heißt, das größte Gebot, dass alles, was du machst mit Gott in Bezug zu Gott, dem Glauben, musst du mit all deinem Herz, all deinem Verstand, all deiner Seele und Kraft machen. Nicht halbherzig, nicht so und ab und zu mehr und weniger, sondern gib alles, was du hast. Jesus sagt, hey, ich will, dass du in deine Beziehung mit mir ein bisschen Muskel hingibst. Hey, Herz, ein bisschen Energie, mit Funken, mit Begeisterung, mit Lust. Mir dienst, mich liebst. Ich will, dass du nicht ein Weichei bist, nicht ein Feig. Nicht halbherzig unterwegs, nicht lauwarm, nicht heiß oder kalt. Das mag ich nicht, sondern wenn du mir liebst, dann mach das vollkommen mit alles, was du bist, mit allem, was du hast. Gib alles. Jesus sagt, wenn ihr mir folgen wollt, muss es mit Leidenschaft tun. Muss ich das mit eurem Herz tun? Bei mir geht nicht, klein und klein nicht. Leidenschaft. Und vielleicht sagst du, ja, ich mag das Wort Leidenschaft nicht, weil, weiß ich nicht, passt mir nicht so, spricht mir nicht an, ist ein Hollywood-Wort. In der Bibel wird Leidenschaft auch Herz übersetzt. Mit ganzem Herz. Mit alles. Wer du bist und was du machst. Und ehrlich gesagt, wenn du keine Leidenschaft hast, wirst du etwas nicht gut machen. Leidenschaft ist das, was uns antreibt, unsere Beste geben in dem, was wir machen. Ein Athlet ohne Leidenschaft wird nicht Olympic gewinnen. Ein bester Künstler, Artist, Architekt, wenn er Sachen macht ohne Leidenschaft, wird nicht der Beste sein, stimmt das? Wird einfach Alltag, wird Routine, wird Disziplin, es ist ein Muss und es ist einfach schmerzhaft. Es funktioniert, aber es macht nicht mehr Spass, weil Leidenschaft nicht da ist. So ist auch unser christliches Leben. Wir können christlich leben. Wir können religiös leben. Es geht. Funktioniert. Wir können wochentlich in die Kirche kommen. Wir können den Sonntag Christen sehen. Es funktioniert. Wir müssen nicht eine Leidenschaft, ein Feuer von Jesus sehen. Es funktioniert. Wieso nicht? Es ist einfach schmerzhaft. Es tut einfach weh. Wieso? Weil es kein Passion, keine Leidenschaft, kein Feuer, keine Liebe und Intimität mit dem Herr, der in uns und neben uns lebt und wirkt. Es ist einfach Leistung. Es geht. Es tut einfach weh. Kolosser 3,23 sagt, was immer du tust, tu es von ganzem Herzen wie für den Herrn und nicht für die Menschen. Alles, was du tust, tu es von ganzem Herzen. Wie geht es dein Herz heute Morgen? Geht dein Herz gut? Eine Person, die Herz ist gut. Was heisst das für mich? Wie kann ich vor Gott leidenschaftlich leben? Wir haben uns mal entschieden, um das besser auf euch vorstellen zu können, verschiedene Charaktere in der Bibel zu schauen. Und mein Teil ist David und Saul. Ich weiß, in letzter Zeit haben wir viel von David und Saul gehört. Ich werde hauptsächlich von Saul reden. Wie ist das Leben, Unterschied zwischen Saul und David? Wie hat Saul gelebt von Gott, wie hat David gelebt? Sind beide ausgewählte Könige von Israel? Hat Gott beide geliebt und gesalbt? Hat Gott beide als König ausgewählt und ersetzt? Ist Gott mit beiden gewesen? Aber eine ist dann am Schluss von seinem Leben wirklich schlechter Weg gegangen und die andere bis am Schluss ist treu gewesen. Und zwar die Geschichte, die ich würde gerne heute lesen, ist 1. Samuel Kapitel 11. Wenn ihr Bibel habt, könnt ihr das mit mir öffnen. 1. Samuel 11. Oder Handys. Alle iPhone. Wenn du keine Bibel hast und kein iPhone und mit Samsung in der Kirche bist, wir haben unsere Gebetsteam, die da sind, die auch bereit sind für dich beten. Und um Heilung und Wiederherstellung. Also. Gut. Nein, das ist nur ein Witz. Ich bin nicht mega gegen Samsung. Das brauche ich nicht. Also, der 1. Samuel 11 sagt, und ich werde ab Vers 1 lesen, der Ammoniten zog mit einem Heer vor der Stadt. Die Männer von Jabesh sagten zu Nahash, der ist der König oder der Leiter von Ammoniten gesehen, dass sie würde gerne mit ihnen einen Vertrag schließen. Doch der Ammoniten Nahash erwiderte ihn unter einer Bedingung: Lasse ich mich darauf ein, ich werde jedem von euch das rechte Auge ausstecken. Also es ist so Geschichte, die Ammoniten attackiert ein Dorf in Israel. Israel würde gerne mit denen einen Vertrag vereinbaren und zum vielleicht eine Entscheidung kommen, dass sie mal nicht streiten mit ihnen kämpfen. Und die sagen, ja, das kann man machen. Wir werden euer Land in Ruhe lassen. Wir werden mit euch nicht kämpfen, aber wir werden eure rechten Augen ausstecken. Fair. Ich meine, das ist okay. Nicht schlecht. Die sagen, gut, lass uns mal uns ein bisschen überlegen und wir geben euch Bescheid. Die haben 7 Tage Zeit, um sich zu überlegen, ob die ihre Augen ausstecken lassen oder nicht. Und dann schreiben die Leute von der Stadt ein Instagram-Message an Saul, sein Sekretariat. Und sie hat das voll rausgetweetet. Und dann Saul hat herausgefunden, jetzt beim Tweet von seinem Sekretariat, was ist denn passiert? Und er ist voll hässig. Er hat das ja nicht gern. Er ist voll wütend. Er sagt, das geht bei mir nicht. Das passiert in meinem Staat nicht. Nein, so etwas werde ich nicht tolerieren. Und was passiert im Vers 6? Als Saul das hörte, kam der Geist Gottes über ihn und er wurde sehr zornig. Er schlachtete 2 seiner Rinder und zerstückelte sie. Und dann, also er nimmt 2 Rinder, tut sie schlachten in kleine Stückchen. Und ich glaube nicht, dass er sie grilliert, sondern er hätte DHL und UPC geholt, hat jedes Stück in DHL und mit frisch, also eingeschrieben, an jede Stadt Israel geschickt. Mit der Message: In 3 Tagen bist du entweder da oder mache ich das Gleiche mit eurer Rind. Was ist denn passiert? Also, es ist ein bisschen komisch, aber der Geist Gottes kommt uns auf Saul und er macht etwas ziemlich nicht normal. Also, stell dich vor, wenn so etwas würde in unserer Gemeinde passieren. Jemand schickt uns einen Brief, als Gemeindeleitung, wir sind voll begeistert bei dem und wir wollen etwas bewegen da. Und was ich mache, dann verbrenne ich mein Mann seine Auto, schneide ich es dann im Stück, schicke ich an alle Leute in der Gemeinde und sage, wenn ihr nicht in die Gemeinde Gebet kommt und mit uns ist schon im Gebet, werde ich das mit euren Autos tun. Du sagst, ja, mein Mann ist... Nein, nicht mit meinem Auto. Das wäre ein bisschen komisch. Also, so weit würde ich auch nicht von der Heiligen Geist erfüllt sein. Er macht etwas wirklich ganz Besonderes. Samuel, er sieht das. Und er denkt, that's my man. Das ist es. Ein komisch, weird, aber das ist es. That's it. Das habe ich gern. Das ist der Heilige, das ist Leidenschaft. Das ist Passion. Er geht voll in, er trifft keinen Kompromiss. Er tut nur diskutieren, er sagt nicht an Ammoniten, komm, wir reden mal zusammen, wir finden eine Lösung. Könnt ihr vielleicht ein Zeichen nehmen oder Finger nehmen oder weißt, die Augen könnt ihr lassen. Das ist ein bisschen mehr schmerzhaft. Nein, er trifft keine Kompromisse. Er geht nicht reden mit Feind, sondern er steht fest und sagt, wir gehen und wir kämpfen miteinander. Und er bringt den ganzen Stamm Israel zusammen in Einheit. 330 Leute sind in 3 Tagen zusammengekommen, haben da unten marschiert, haben alle umgebracht und die Stadt ist frei. Das ist ein König, den Gott ausgewählt hat. König, der keine Kompromisse mit Sünden, mit Lügen trifft, mit Feind trifft. Das ist ein Mann nach Gottes Herz. Das ist ein Mann, wo Gott stolz ist. Ein Mann, der mit Leidenschaft, mit Kraft, mit all sein Herz, all sein Verstand, all seine Kraft und all seine Seele vorwärts geht. That's it. Ist schön, gell? Ein bisschen komisch, aber für diese Zeit vielleicht das gestimmt. Aber das ist nur Kapitel 11. Dieser Saul sehen wir nie mehr. Bis am Schluss von dem Buch. Wir sehen den Mann nicht mehr. So, wo er von Gott brennt und hat alles gegeben, der ist nicht mehr da. Sondern er ist ein anderer Mensch geworden. 2 Kapitel nachhinein, er trifft Kompromisse mit Lüge, mit Sünde. Er gibt keinen Raum mehr an Gottes Geist. Was ist in seinem Leben passiert? Dass er sein Leidenschaft, sein Feuer, seine Begeisterung, das brennende Feuer sein Herz hat verloren. Es sind 2 Sachen passiert in seinem Leben. Und diese 2 Sachen werde ich reingehen. Eine, er hat Raum für Sünde in seinem Leben und er hat keinen Raum für den Heiligen Geist. Was hat er gemacht? Der Goliath kommt. Gleiche Story. Der Goliath kommt wie Ammoniten und sagt, wer mich umbringt, werden wir mit euch nicht mehr kämpfen. Wenn ihr mich nicht umbringen könnt, dann werdet ihr euer Land. Nein. Gut. Was macht Saul? Ihr habt in der letzten Predigt viel von dem gehört. Saul fängt an, Geschäft machen mit seinen Feinden. Saul fängt an, Kompromiss zu treffen mit dem Lüg von Goliath. Saul überlegt sich, ja, wir können etwas miteinander machen. Gut. Lass mich mal schauen, wer habe ich in meinem Team, in meine Armee, den schicke ich zu dir, den könnt ihr kämpfen. Und wer gewinnt, werde ich sogar meiner Tochter ihm geben. Er macht Geschäft mit dem Feind. Er trifft Kompromiss mit Lügen. Mit Sund. Er gibt Raum, dass die Feind wirken kann. Wie oft machen wir auch gleich? Die Bibel sagt, der Heilige Geist hat ihn verloren. Und der Teufelgeist ist auf ihn gekommen. Er hat so oft mit Sund umgegangen. Er hat Sünde so oft Platz gegeben, Der Geist Gottes hat keinen Platz mehr gehabt. Um ihm leiten, führen, mit ihm reden. Wenn Gottes Geist da wäre, hätte er keine Kompromisse getroffen können. Wenn Gottes Geist da wäre, wäre er nicht mit Goliath im Gespräch gekommen, im Geschäft gekommen, sondern er hat keinen Geist in ihm gehabt, in diesem Moment. Was passiert, wenn wir nicht in Gottes Geist wandern? Wenn wir nicht von Gottes Geist erfüllt sind, wenn wir nicht Gottes Geist erlauben, uns führen und leiten, wenn wir abhängig sind, angewiesen sind an unserer eigenen Kraft, an unserem eigenen Verstand, an unserer eigenen Weisheit, an unserer eigenen Strategie. Was passiert, wenn ich Sund Raum gebe, in meinem Leben zu wirken? Oder bin ich so tief in Sachen rein, dass ich mag nur beten, dass ich mag nur Zeit mit Gott verbringen, dass ich mag nur zu hören, dass ich mag nur mit Gott zu tun haben. Ich bin so tief in Sachen reingegangen, habe ich die Sünde und Lüge vom Teufel so oft gehört und lasse in meinem Leben zu wirken, dass ich nur mehr das löschen kann, von dem wegkommen. Manchmal, wir sind so beschäftigt, so abgelehnt, frustriert, gestresst von Alltag. Wir denken nicht mehr über Gebet, Lobpreis, Predigt hören oder ob es Gutes tut von meiner Seele, von meiner Beziehung, vielleicht auch Gemeinschaft mit anderen Christen geniessen. Mal einfach telefonieren und miteinander beten. Das passiert bei jedem von uns, das passiert sogar bei mir. Ich weiß noch, am Samstag vor ein paar Wochen bin ich in einem Gottesdienst gesehen, eine Predigt kam. Der Lobpreis hat mich wirklich bewegt. Bin ich fast auf die Knie gegangen, brüllt. Dann habe ich gemerkt, wie hungrig bin ich. Ich habe so viel Durst nach Gottes Geist. Und erst dann merke ich, Brina, sei vorsichtig. Ich beschäftige und erfülle meine Termine. So viel, ich bin so busy, frustriert und einfach meine Gedanken sind so viel beim Arbeiten, dass ich merke nur mehr, wie gebe ich genug Zeit an Gottes Geist, mich erfüllen? Ernähre ich mich auch geistlich oder ernähre ich mich nur körperlich? Schau, wie es dir geht. Hat der Heilige Geist Zeit in deinem Leben? Hat einen Platz in deinem Leben. Nimmst du täglich Zeit mit ihm, wie David hat das gemacht. David war erfüllt von dem Geist Gottes. David ist der einzige Mann, der von Anfang an den Geist Gottes im Alten Testament ihn erfüllt, bis zum Schluss, bis er gestorben ist. Der einzige Mann im Alten Testament, wo der Geist ihn nicht verlassen hat. Im Alten Testament, der Heilige Geist ist immer gekommen, ist gegangen. Ist gekommen, ist gegangen, hat etwas gewirkt und dann ist wieder gegangen. Aber beim David, wir lesen nie, dass der Heilige Geist hat ihn verlassen. Wir sehen, bei ihm war dauernd gewesen. Neben David ist Othniel, ein anderer Prophet, in einem Richter, der eine lange Zeit Heilige Geist hatte. Aber das sind zwei. Othniel hat nachher verloren, aber David nie. Bei ihm, der Geist Gottes, war dauernd da gewesen. Zweiter Punkt. Saul hat seinen Fokus von Gott weggenommen. Anstatt Gottes Ehre, Gottes Furcht, Ehrfurcht in seinem Leben zu haben, hat Menschenfurcht gehabt. Von ihm war interessant, was sagen die Menschen über mich? Wo denken sie? Tun sie mich noch ehren? Was ist ihre Meinung? Sehe ich noch gut aus? Bin ich gut gekommen? Bin ich beliebt oder nicht? Was sagen die Leute? Was denken die Leute? Aber wenn ich kein Opfer jetzt bringe, dann werden sie mich ja verlassen. Wenn ich das so mache, die Menschen haben mich nicht mehr gern. Ihm war wichtiger, wie Menschen über ihn denkt, als wie Gott über ihn denkt. Er hat sich so viel Sorgen gemacht mit Menschen anstatt mit Gott. Das so sein Fokus war nur auf Gott. Wie viele von uns denken das so? Wie viele von uns haben Menschenfurcht in uns? Ich selber, manchmal, denke ich, ja, wenn ich das predige, dann was denken sie, dann was sagen sie? Der Goliath kommt mit Lügen. Und Saul glaubt seinen Lügen. Und er hat Angst, seine Lügen anzugehen. Der Teufel kommt an mit Lügen in eurem Leben. Du hast ein Spot. Ein Fleck in deinem Gesicht. Niemand wird dich lieben. Du bist zu dünn. Männer mögen ein bisschen Fleisch. Du bist zu fett. Du bist niemand. Niemals wird dich lieben. Du bist einfach dumm. Du kannst nicht mehr studieren. Du kannst nicht gut arbeiten. Du bist nicht Belastbarkeit. Das schaffst du nicht. Du kannst nicht reden. Du bist ein Introvertiert. Du bist extrovertiert. Du redest zu viel. Du musst dich ein bisschen zurückhalten. Du bist einfach pushend. Es kommen so viele Lügen. Wenn der Teufel seinen Mund öffnet, es kommen nur Lügen raus. Keine Wahrheit. Und viele von uns erlauben und glauben die Lüge. Ja, vielleicht. Oder einfach mit Gönnt mit der Lüge um. Wenn du 16 bist und immer noch Jungfrau, du bist nicht normal. Wenn du 17 bist und immer noch Jungfrau, hey, du bist dann komisch. Wenn es 19 ist oder 20, bist du immer noch Jungfrau, dann ist etwas falsch mit dir. Das finde ich so komisch. Wenn du Christ bist, bist du einfach ein komischer Mensch. Habt ihr so Sachen gehört? Ich will einfach normal sein. Ich will akzeptabel sein. Ich will, dass Menschen mich lieben, gern haben. Menschen sind mir wichtig. Und der Saul hat sich viel mit dem beschäftigt. Anstatt mit Gott sich beschäftigen. Wir gehen oft um. Ich glaube, vor einem Jahr war das gesehen. Michael und ich waren unterwegs irgendwo und haben mal beim Tankstellen gestoppt. Ich bin rausgegangen, ein bisschen laufen, bevor wir im Auto wieder reinsteigen. Und dann habe ich eine Frau gesehen, die nicht gerade laufen konnte. Ich glaube, sie hat ein Bein ist länger als die andere. Und ich habe wirklich den Eindruck gehabt, dass ich so für sie bete. Und bin ich hin und her Gedanken gemacht und mich auseinandergerissen. Soll ich jetzt ihre ansprechen? Soll ich für sie beten? Soll ich nicht? Was denkt sie denn? Was sagt sie denn? Was, wenn sie nicht geheilt ist? Dann ist alles schlimm für Jesus. Wie kann ich überhaupt? Und ich habe so viel mir Gedanken gemacht. Und Michael kommt raus und sagt, du bist für sie beten, gell? Ich sage, ja. Ja, wieso machst du das nicht? Es ist viel direkter. Das Deutsche. Ihm geht auch, hey, geh einfach mit ihr reden, einfach für sie beten. Ja, ich weiß nicht, und ich traue mich nicht, und was, wenn es einfach falsch kommt, und was, wenn sie sagt nein, und was, wenn sie nicht geheilt ist. Und ich wünsche mir, dass ich da stehen kann und sage, ich habe das gemacht. Und sie wurde geheilt. Nein, habe ich das nicht gemacht. Und ich habe das bereut. Bis heute habe ich das bereut. Und ich habe Gott gesagt, nächstes Mal mache ich. Also wirklich gar nicht und werde ich einfach beten, egal wie es rauskommt. Aber habe ich mir nicht getraut. Andere Mal bin ich dann gegangen. Ich habe oft vor Leuten gebetet. Wenn ich wirklich gespürt habe, jetzt muss ich diese Person ansprechen, dann mache ich einfach. Aber die einzige Mal habe ich mir nicht getraut. Wir können das singen, haben ein Lied gehabt. I am no longer the slaves to fear, but I am the child of God. Und wir singen, I'm no longer a slave to fear. In der Kirche. Laut singen, schön. I am a child of God. Aber dann gehen wir raus von der Kirche. Mit Familie, auf der Straße, in der Schule, am Arbeitsplatz. I dare you. Und dann kann ich sagen, I'm no longer a slave to fear. Doch bist du. Getraust du dich, wenn Gott dir etwas sagt? Und ich sage, das sollst du überall gehen reden. Ich sage es, du sollst den Heiligen Geist erlauben, durch dich wirken. Und wenn er dich anspricht, getraust du dir jetzt etwas sagen? Oder sogar in der Kirche. Getraust du dir da Lobpreis machen? Oder im Predigt Amen sagen? Oder einfach zuhören? Oder etwas, was in dir, in deinem Herz ist, das rausbringen, ohne zu denken, was denken andere über mich? ich muss an mir selber oft sagen, ich halte mich zurück in Predigten. Denke ich, was denken Sie denn? Was sagen Sie denn über mich? Der David, ihm ist egal gewesen, was Menschen denken. Ihm ist vollkommen wurscht gewesen, was sie über ihn sagen. Wenn er hat Gefühl gehabt von Gottes Thron, von Gottes Bundeslade, halb nackt, tanzen und der Bundeslade mit Tanzen und Musik in Jerusalem, in seine Stadt reinbringen, hat er gemacht. Ihm war wurscht, dass er König ist. Ihm war wurscht, was Menschen über ihn sagen werden. Ihm war vollkommen egal, was seine Frauen denken werden, was andere Frauen denken werden, dass vielleicht er noch so gut aussieht. Er ist ein König. Er muss mit Prestige im Stadt reinkommen. Nicht tanzen und halbnackt. Er war Gott da. Aber ihm war egal, was ist ihm wichtig war. Gottes Ehre. Und es ist normal, dass du vor dem Gott tanzt. Es ist normal, dass du in der Hochzeit tanzt. Tanz war normal. Auch Priester haben tanzt. Auch Könige haben tanzt. Die Frage ist, haben sie das für Gott gemacht, der Gott von Israel? Wir kommen vor unserem Gott mega seriös. Aber dann stehen wir im Stau. Beweg dich, du! Dann sind wir voll leidenschaftlich unterwegs. Wenn ein Auto von der links oder rechts kommt, hey, geht's noch? Dann sind wir alle Italiener. Plötzlich, unser Gen ist vollkommen anders. Wenn wir im Fußballstadion sind oder wenn wir das Game schauen, wo wir uns Betrieb bewegt, dann fangen wir voll, wie heißt der Die Hard? Kennt ihr Die Hard Filme? Zum Teil wissen wie? Stirb langsam. Die Hard ist stirb langsam. Das ist eine lustige Übersetzung. Dann sind wir alle stirb langsam. Schreien, yes! Aber in der Kirche, es ist ein sehr bekannter Film, und ich bin noch so, schauen, nein. Aber in der Kirche, wir loben dich, Herr. Wir preisen dich. Du bist gut. Was passiert denn? Worship Team darf jetzt auf den Boni kommen. Ich bin so beschäftigt mit dem Denken, was denken andere Leute über mich? Was sagen die Leute über mich im Leben? Wie sehen sie mich denn? Wie werde ich in der Kirche aussehen? Bin ich denn? Oder vielleicht auch die Lüge vom Satan, der sagt, du bist introvertiert oder nicht extrovertiert. Ich mag diese Worte nicht mehr langsam. Ich glaube nicht, dass Jesus auf die Erde kam und gesagt, ich nehme alle Extrovertierten und werde ich sie zum Jungen machen. So alle 12 Jungen sind extrovert und die sind rausgegangen, haben predigt, haben Leute gehabt, haben Dienst gemacht, haben verschiedene Sachen ausgewirkt lassen durch den Heiligen Geist. Und alle Introvertierten werde ich sie Fürbitte machen. Die können einfach in den Hintergrund Gastfreundschaft sein, Fürbitte. Ist das so? Steht das so in eurer Bibel? Weil in meiner Bibel geht das nicht. In meiner Bibel sagt nur, dass die sind extrovertiert und introvertiert. Und alle introvertiert werden sich zurücknehmen und einfach in der Background Dienst machen und alle extrovertiert gehen raus und vollkommen. Nein! Weißt du, was meine Bibel sagt? Meine Bibel sagt das. Mein Geist bewegt dich. Es ist mir egal, wer du bist, was du kannst, sondern ich gebe dir Fähigkeit. Ich bestimme, was du kannst und nicht. Es geht nicht um, wer du bist, sondern der ich sage, du bist. Weil ich bin dein Schöpfer. Ich bin dein Gott. Ich bin der dich befähigt, der dich begabt, der dich aussendet. Wenn ich dich rufe, etwas mache, dann gebe ich auch das Salbung, was du benötigst. Es ist egal, ob du extrovertiert oder introvertiert bist, ob du schüch oder vollmutig bist. Komm nicht nur mehr drauf an. Er schaut nicht auf deine Persönlichkeit. Weißt du, was er macht? Er schaut auf seine eigene Persönlichkeit. Er schaut, wer ich bin. Wenn David ist vor Goliath gestanden, er hat nicht geschaut, was er machen kann. Er hat nicht geschaut, ob er genug Erfahrungen hat. Er hat genug Erfahrungen gehabt. Aber weißt du, was er hat geschaut? Der Gott, der hinter ihm steht. Der Gott, der hinter Goliath steht, ist grosser als Goliath. Goliath hat keine 2 Meter sein, hat keine 4 Meter sein, hat keine 10 Meter sein. Ist egal gewesen, weil der Gott, der hinter dir steht, ist viel grosser, viel mächtiger. Und dieser Gott hat David ausgewählt. Und David ist voll und Begeisterung in seinem Leben vorwärts gegangen. Schaut mal, David hat viele Fehler gemacht. David hat gesündigt. Er hat nicht den besten Lebenslauf. Ja, nicht. Er war Ehebrecher gewesen. Er war ein Mörder gewesen. Er hat einen falschen Weg genommen. Er hat immer wieder Fehler gemacht. Aber der Unterschied, er ist nicht perfekt. Gott sucht keine perfekten Menschen. Ja, nicht. Er sucht keine perfekten Menschen. Was hat David gemacht? Wenn Nathanael ist zu ihm gegangen und gesagt, David, du hast sündiget. Du hast falsch gemacht, hat gegen Gott sündiget. David sagt nicht, ja, und? Ich bin König. Hätte ich können. Ich habe recht. Eigentlich, er hat recht. Er hat dürfen. Er hat nicht sich entschuldigt. Er hat auch nicht seine Verantwortung an jemand anders gegeben. Ja, die Frau ist schuld. Müssen sie nicht unbedingt vor meinem Haus baden. Hat können. Er kann sagen, hey, ich bin dein König. Was für Recht hast du mit mir so reden? Und weißt du, was ich in meinem Leben durchmachen muss? Weißt du, was für schwierige Leben habe ich gehabt? Und jetzt darf ich nicht nur eine Frau haben. Ich habe nur 4, 5 Frauen. Was ist los? Alle anderen Könige haben 10 mehr. Es ist nicht schlimm. Ehrlich gesagt, es ist von ihrer Zeit nicht schlimm. Aber im Gottes Auge ist nicht recht. Und David hat das gewusst. Und er ist mit demütigem Herz, ein Herz, das Buße tut, ein Herz, das sich bekehrt, ein Herz, das offen ist vor Gott, ist vor Gott und sagt, ich entschuldige mich. Es tut mir leid. Prüfe mein Herz, oh Herr, und suche meinen Geist und schaffe ein neues Herz in mir. Das war seine Haltung. Gott sucht diese Haltung. Gott sucht nicht, dass du nie Fehler machst, dass du nicht sündigst, dass du sogar die Lüge vom Satan nicht glaubst. Das ist nicht, was Gott sucht, sondern er sucht Menschen, die ein offenes Herz haben für ihn. Meine Liebe, als Jesus ist zum allerletzten Mal Jerusalem eintritt, reingekommen, mit dem Wissen, in einer Woche werde ich auf dir Kreuz stehen. Er hat das mit Liebe gemacht für dich. Als er ist am Tisch gehockt und Passafest gefeiert und hat Halleluja Psalmlieder gesungen und geleitet. Zum Teil auch Opferlieder. Er hat gewusst, dass in 2 Tagen wird er der Opfer sein. Als er im Gethsemane war, auf seine Knie und hat Blut geschwitzt und hat nach Gott geschreit, wenn es deine Wille ist, nimm den Kelch weg von mir. Trotzdem, mit Leiden ist er geblieben und denkt, ich liebe Menschen und ich bin bereit, um ihre Sünde auf meinem Rücken, auf meine Schulter zu nehmen. Also er hat unsere Sünde, unsere Fehler, unsere Zukleinkommen auf sich am Kreuz genommen, bei dem letzten Atemzug. Vater, vergib sie. Die wissen nicht, was sie machen. Und da gebe ich mein Leben in deine Hände. Und er tat alles, weil er dich liebt. Und er hat das mit Leidenschaft. Ich liebe das Wort, deutsche Wort, weil es geht um Leiden. Das Wort Passion kommt vom Leiden und Ausdauern. Das richtige Wort eigentlich ist deutsch, Leidenschaft. Es ist Leiden, deswegen wird auch the Passion of Christ genannt, der Leiden von Jesus. Es ist nicht immer einfach. Es ist nicht einfach gewesen, zu wissen, was denn passiert. Aber er hat gesagt, die Menschen, die liebe ich. Und ich will mit Leidenschaft Gott gehorchen, mein Vater. Ich will mit Leidenschaft auf Kreuz gehen, sterben. Weil ich will sie retten. Und er hat keine Angst gehabt, was werden die Menschen über ihm denken. Wie sieht er aus? Der König, der Schöpfer, der Herr, alle Herren, halb nackt auf Kreuz steht. Kreuz, ihm ist dann egal gewesen. Wir werden im Gebet einsteigen. Und ich würde dich wirklich mit ein paar Fragen verlassen. Wo in deinem Leben hast du Menschenfurcht? Wo in deinem Leben sind Menschenfurcht grosser als Ehrfurcht, Liebe gegenüber Gott? Wo in deinem Leben Angst, Zweifel verhindert Gottes Werk in deinem Leben? Wo hast du keinen Platz mehr an den Heiligen Geist gegeben, um dich zu leiten und zu führen, um seine Stimme zu hören und dass du mit ihm laufst und unterwegs bist? Wo gehst du raus und denkst, nein, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das mag ich nicht. Ich kann nicht studieren, ich kann nicht gute Mutter sein, ich bin schlecht Vater, ich bin schlechte Ehemann, ich bin schlimmste Ehefrau. Ich bin einfach nicht gut genug für nichts. Mit welchen Lügen triffst du Kompromiss? Ich bin zu schwach, ich bin zu schüch. Mir fehlt mutig. Mut. Diese Sachen totet in Leidenschaft. Ich würde dich ermutigen, gar nicht mit Menschenfurcht raus. Und ich will, dass du einen Schritt nimmst, einen Step. Wenn du wirklich willst, mit von Menschenfurcht befreit werden, komm da vorne. Und ich werde für dich beten. Unser Gebetsteam kann da dann vorne kommen. Wir werden für dich beten. Wieso sage ich, komm da vorne? Weil es ist einfach da hineingehen. Niemand sieht mich. Ich bin versteckt. Sei mutig. Nimm das erste Schritt. Ja, nein, ich schäme mich. Nein, ich will nicht das machen. Nein, deine Wahl. Aber Gott will dich heute von Menschenfurcht befreien. Gott will, dass du heute nur mehr mit Angst und Zweifel da rausgehst, sondern befreit, ein Mensch, den Gott vor Augen hat. Gott will dich heute berühren. Und wenn du das von Gott willst, musst du Gott erlauben, in deinem Leben hineinkommen. Und so leben wie da, wie du nur Saul. Nur, dass dein Kapitel wieder alle runtergehen. Komm da vorne. Und wir werden für dich beten. Schäm dich nicht. Sei mutig. Und erlaub, Heiliger Geist, heute dich bewegen.